Ja, schön, dass Sie heute Abend so zahlreich gekommen sind. Sie überraschen mich ja wirklich jeden Abend aufs Neue. Normalerweise geht es eher meistens ein bisschen runter, wenn man so Vortragsreihen hat, so Lehrstunden. Aber ich freue mich, dass Sie heute zu diesem Thema gekommen sind. Das Gebet des Glaubens. Und ich muss Sie ein bisschen vorwarnen, es ist nicht so einfach zu verstehen. Ich hoffe, dass Sie fit sind, dass Sie gut zuhören können, dass Sie bereit sind, diesen Gedankengängen auch wirklich zu folgen. Ich versuche es so einfach wie möglich, so praktisch wie möglich zu erklären, was das wirklich bedeutet und unter welchen Umständen wir im Glauben beten können. Wir haben in diesen Tagen gesehen, Gott hat uns verschiedene Möglichkeiten gegeben, wie wir im Gebet etwas bekommen. Ich habe gesagt, das sind wie Türen. Also die Grundverheißung heißt einfach, bittet und ihr werdet empfangen. Also von daher können wir schon immer beten und wir werden empfangen. Und dann gibt es so einige Unterverheißungen. Wir sollen zum Beispiel intensiv beten, wir sollen energisch beten, wir sollen ausgestreckt beten, wir sollen anhaltend beten. Denken Sie an das Gleichnis von der bittenden Witwe. Oder wir sollen unverschämt beten. Beten, weil das Gleichnis vom bittenden Freund, der die Brote bekam wegen seines unverschämten Drängens willen. Oder wir haben gesehen das gemeinsame Gebet, wo wir eins geworden sind über einem Gebetsanliegen und so weiter. Also so gibt es verschiedene Türen, um etwas zu bekommen. Und ich glaube, ich habe am Montag gesagt, das sind nicht Türen, die hintereinander stehen, so bei einer Straße. Und ich muss durch die erste Türe, habe ich geschafft, muss durch die zweite Türe, auch geschafft, durch die dritte Türe und dummerweise durch die vierte Türe komme ich nicht. Und Gott sagt, Edge, ich erhöre dein Gebet nicht. So ist es eben nicht. Sondern diese Türen, müssen sich eher vorstellen, sind zu einem Gebäude sind verschiedene Türen und manchmal gehen wir durch diese Türe hinein. Manchmal merken wir, wir müssen einfach anhalten beten. Wir finden keinen anderen Zugang. Manchmal merken wir, wir sind so schwach im Gebet, wir müssen miteinander beten. Ich brauche einen Mitchristen, der mit mir zusammen betet und wir können eins werden und ich gehe durch diese Türe hindurch. Und manchmal müssen wir auch Mut haben, unverschämt zu sein, eben wie der bittende Freund. Und heute möchte ich Ihnen eine ganz köstliche Türe zeigen. Und das ist die Türe des Glaubens, das Gebet des Glaubens. Ich habe übrigens am Montag, Sie erinnern sich, gesagt, die Gemeinde hat für Petrus gebetet, als er im Gefängnis war. Und ich habe gesagt, sie haben alles richtig gemacht, obwohl sie nicht im Glauben gebetet haben. Also sie haben nicht das Gebet des Glaubens gebetet, denn sie waren äußerst überrascht, als Petrus unter ihnen stand. Weiß jemand, warum sie richtig gehandelt haben? Das heißt, warum sie nicht das Gebet des Glaubens beten konnten? Weiß das jemand? Naja, ich sage es Ihnen ganz einfach, sie kannten den Willen Gottes nicht. Oder sie wussten nicht, will Gott Petrus freilassen oder nicht. Jakobus war ja auch im Gefängnis, den hat Herodes hinrichten lassen. Und jetzt sind wir schon mitten im Thema. Wann können wir das Gebet des Glaubens beten? Und ich zeige Ihnen zwei Bibelstellen und werde sie dann im Laufe des Abends zusammenführen. Die erste Bibelstelle steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 14 und 15. Das ist die Zuversicht, die wir zu Gott haben. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Das ist wieder sehr erstaunlich. Die Bibel sagt, es gibt Menschen, die beten und sie bekommen nicht nur das, wofür sie gebetet haben, sondern sie wissen bereits, während sie beten, dass sie das bekommen. Das steht hier. Und zwar deswegen, weil sie den Willen Gottes kennen. Die zweite Bibelstelle ist Markus Evangelium Kapitel 11, Vers 24. Jesus sagt, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch gegeben werden. Also Jesus sagt, wir dürfen bitten und wenn wir jetzt glauben, dass es geschieht, werden wir es wirklich bekommen. Ich habe gestern gesagt, wir müssen immer schauen, wem gelten die Verheißungen und ich wiederhole es einfach, weil wieder so viele Kinder da sind und auch vielleicht vereinzelte Erwachsene, die noch nicht bekehrt sind. Diese Verheißungen gelten nur Menschen, die bekehrt und wiedergeboren sind. Und ich möchte Sie darum einfach heute Abend noch einmal ermutigen, da kommt der Evangelist durch, bekehren Sie sich, wenn Sie noch nicht bekehrt sind. Haben Sie wirklich den Mut, am Schluss hierher zu kommen und zu sagen, heute will ich mich bekehren, auch wenn keine Evangelisation ist, damit Ihnen diese Verheißung gilt. Und jetzt wollen wir das miteinander ein bisschen anschauen. Noch einmal diese Stelle. Das ist die Zuversicht, die wir zu Gott haben. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wie können wir den Willen Gottes erkennen? Wenn wir beten, wie können wir wissen, was Gott wirklich schenken möchte? Nun, meines Erachtens gibt es da zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass er uns eine Verheißung, eine Zusage in der Bibel gegeben hat. Also wenn wir in der Bibel eine Verheißung finden, eine Zusage, dann kennen wir den Willen Gottes. Und dann können wir mit dieser Verheißung beten und wir müssen nicht sagen, Herr Jesus, wenn es deinem Willen entspricht, schenke das, wenn wir eine Verheißung haben. Ich zeige Ihnen das an einem guten Beispiel. Im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 5, sagt die Bibel, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedem gerne gibt und niemand schilt, so wird es ihm gegeben werden. Also die Verheißung heißt eindeutig, wenn wir Weisheit mangelt und wir Gott um Weisheit bitten, wird Gott uns diese Weisheit geben. Das heißt also mit anderen Worten, wenn Sie in irgendeinem Punkt merken, Sie haben keine Weisheit, Sie wissen nicht recht, wie Sie entscheiden sollen, wie Sie handeln sollen, dann dürfen Sie um Weisheit bitten mit dieser Verheißung und dürfen sagen, Herr Jesus, ich bitte dich, schenke mir jetzt Weisheit. Und dann müssen Sie und dürfen Sie nicht beten, Herr Jesus, schenke mir Weisheit, wenn es deinem Willen entspricht. Weil es Gott versprochen hat, dass er es uns geben will. Und die Bibel sagt, auf alle Gottverheißungen ist in Jesus das Ja und Amen. Stellen Sie einmal vor, ein Stadtstreicher käme auf mich zu im Winter. Er würde sagen, Herr Rabri, es ist bitterkalt und ich friere wie ein Schlosshund. Könnten Sie mir nicht einen Mantel schenken? Ich würde ihm sagen, ja, das mache ich natürlich ganz, ganz gerne. Wenn Sie heute Mittag um 14 Uhr zu mir nach Hause kommen, dann schenke ich Ihnen einen Mantel. Um 14 Uhr klingelt es an der Tür, ich gehe zur Tür, ich öffne die Tür, vor der Tür steht der Stadtstreicher. Und dann sagt der Stadtstreicher, Herr Rabri, Sie haben mir heute Morgen versprochen, wenn ich um 14 Uhr bei Ihnen bin, werden Sie mir einen Mantel schenken. Ich bitte Sie jetzt, wenn es Ihrem Willen entspricht, schenken Sie mir bitte diesen Mantel. Wie würde ich reagieren? Ich würde sagen, Mann, was sagen Sie da, wenn es meinem Willen entspricht? Ich habe Ihnen doch heute Morgen erklärt, wenn Sie zu mir kommen, bekommen Sie diesen Mantel. Sie können auf mein Wort bauen, ich lüge nicht. Und genauso ist es, wenn Gott uns eine Verheißung gibt in der Bibel, dann wissen wir, Gott will das geben und jetzt können wir im Glauben beten. Ich zeige Ihnen das an ein paar Beispielen. Vielleicht sind unter uns Frauen, die haben zu Hause einen ungläubigen Mann. Und sie wissen einfach nicht recht, wie sollen sie mit ihm umgehen. Sollen sie reden? Sollen sie schweigen? Sollen Sie ihn einladen in die Gemeinde, sollen Sie ihn in 11 Monaten zum Zelt einladen oder nicht? Nun, 1. Petrus 3, die Bibel sagt, dass eine gläubige Frau ihren Mann ohne Worte gewinnen soll. Das steht in der Bibel. Und ich kann die Frau nur bitten, hören Sie auf, dauernd zu predigen. Das mag Ihr Mann nicht. Das ist so eine Grundaussage in der Bibel. Aber das bedeutet ja nicht, dass eine Frau nie etwas sagt. Ich meine, der Mann muss ja auch mal wissen, es gibt die Zelttage. Und er muss ja auch mal ermutigt werden, in die Gemeinde zu kommen. Ja, aber wann soll sie was sagen? Soll sie was sagen? Soll sie heute etwas sagen oder morgen oder am nächsten Sonntag oder wann? Oder soll sie schweigen? Verstehen Sie, das weiß niemand. Und das kann Ihnen auch gar niemand sagen, weil jeder Ehemann wieder anders ist. Und jetzt kommt das Schöne, jetzt merkt das eine Frau und jetzt kann sie sagen, Herr Jesus Christus, mir fehlt wirklich Weisheit. Es tut mir wirklich leid, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie ich mit meiner Mom umgehen soll, ob ich reden soll. Bitte, bitte gib mir Weisheit. Und Jesus wird Ihnen hundertprozentig diese Weisheit schenken, ganz sicher, wenn Sie im Glauben beten. Oder das sind Eltern, weiß ich nicht, die leiden vielleicht an ihren heranwachsenden Kindern, weil die nicht mehr auf dem Weg mit Jesus sind. Und sie leiden. Und jetzt tauchen doch die typischen Fragen auf. Ja, soll ich jetzt meinen 16-, 17-jährigen, 18-jährigen Teenager noch in die Gemeinde zwingen oder nicht? Soll ich ihn am Morgen, am Sonntagmorgen wecken und sagen, komm, du musst mit? Oder muss ich ihm Freiraum geben? Soll ich ihm sagen, das sind ganz, ganz schwierige Fragen. Weil jedes Kind ist wieder anders. Die einen braucht es, die anderen brauchen es nicht. Und jetzt sind wir glatt überfordert. Und niemand in unserer Mitte kann Ihnen sagen, als Mama oder Papa, was Sie zu tun haben. Aber jetzt ist das wunderbar. Jetzt können Sie beten. Können sagen, Herr Jesus, einmal mehr, mir fehlt die Weisheit. Ich weiß einfach nicht, wie ich mit meinem Jungen oder mit meinem Mädchen umgehen soll. Ich bitte dich, führe mich jetzt in dieser Frage. Und Jesus wird Ihnen Weisheit geben, er wird sie führen, weil er es versprochen hat. Das können sie auf alle anderen Gebiete bringen. Es gibt ja immer wieder im Alltag Dinge, wo wir nicht genau wissen, wie wir handeln sollen. Beten Sie um Weisheit und Jesus wird es Ihnen geben. Wenn ich seelsorgliche Gespräche habe, dann erzählt mir mein Gegenüber seine Situation. Und fast immer, während er redet und auch wenn ich dann schon überlege oder auch wenn ich mit ihm rede, bete ich immer wieder und sage, Herr Jesus, jetzt musst du mir einfach Weisheit schenken. Ich weiß nicht genau, was ich ihm sagen soll. Du kannst mir die richtigen Bibelstellen zeigen oder einen richtigen Impuls geben, ein richtiger Gedanke. Und ich glaube, dass das geschieht. Und dann sage ich das, was mir durch den Kopf geht und ich gehe davon aus, dass das jetzt die Weisheit ist, die ich von Jesus bekommen habe. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, bitte. Ich bitte ja um Weisheit. Ist das verständlich? Also wenn wir eine Verheißung haben in der Bibel, können wir im Glauben beten. Und jetzt möchte ich Ihnen einmal drei Verheißungen zeigen im Blick aufs missionarische Gebet. Mit denen bete ich ganz regelmäßig. Wenn Sie evangelistisch tätig sind, dann wissen Sie, dass viele Menschen keine Sündenerkenntnis haben. Haben Sie das schon mal gemerkt? Man versucht ihnen zu zeigen, dass sie Vergebung brauchen. Man versucht ihnen auf alle erdenklichen Art und Weise zu zeigen, dass sie schuldig geworden sind, dass sie die Gebote Gottes übertreten haben, dass sie vor Gott nicht bestehen können. Und was erleben wir? Es prallt an den Leuten runter wie an einer Pelerine. Kennen Sie solche Situationen? Und in diese Situation hinein gibt uns Jesus eine wunderbare Verheißung. Im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 8 sagt Jesus, wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt, nicht den Christen, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Und das ist eine wunderbare Zusage. Jetzt rede ich mit einem Menschen über die Sünde, ich gehe nach Hause und dann kann ich beten und kann sagen, Herr Jesus, ich habe ihm jetzt versucht zu erklären, dass er ein Sünder ist. Und jetzt hast du versprochen, wenn der Heilige Geist kommt, und er ist ja schon jetzt auf dieser Erde, wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Und jetzt bitte ich dich, dass du dieser Person, der ich gesagt habe, dass sie gesündigt hat, dass du dieser Person jetzt die Augen auftust, dass sie Sündenerkenntnis bekommt. Und wissen Sie, was passiert? Sie bekommt garantiert hundertprozentig Sündenerkenntnis, ganz sicher. Weil es Jesus versprochen hat. Nun, damit es keine Missverständnisse gibt, das heißt natürlich nicht, dass er sich bekehrt. Verstehen Sie, ein Mensch kann totale Sündenerkenntnis haben, er kann sich trotzdem nicht bekehren, weil er sich nicht bekehren will. Das ist eine Grenze in unserem Gebet. Aber er hat hundertprozentig Sündenerkenntnis, weil wir im Glauben mit dieser Verheißung dafür beten. Ist das verständlich? Schon fantastisch, oder? Es gibt noch ein zweites Problem, wenn wir evangelisieren, nämlich, dass die Menschen das Kreuz nicht verstehen. Gehen Sie mal im Bahntrupp auf die Leute zu, fragen Sie einmal, warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Und er wird Ihnen einige, schon irgendwelche Floskeln geben, aber wenn Sie dann ein bisschen in die Tiefe gehen, werden Sie merken, die Leute verstehen nicht, warum dieser Jesus für uns am Kreuz sterben musste. Das ist unser Problem. Und jetzt gibt uns Jesus wieder eine wunderbare Verheißung. Im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 14 sagt Jesus, der Heilige Geist wird mich, also Jesus, verherrlichen. In der Nähe dieses Abschnittes sagt Jesus, der Heilige Geist wird Zeugnis von mir abgeben. Wissen Sie, was Sie tun können? Jetzt haben Sie einem Menschen Jesus erklärt. Sie haben ihm erklärt, was Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und dann gehen Sie nach Hause und dann beten Sie in Ihrem Herzen und sagen, Herr Jesus, ich habe jetzt dieser Person versucht zu erklären, warum du am Kreuz gestorben bist. Aber er kann es nicht verstehen. Aber du hast versprochen in deinem Wort, der Heilige Geist wird Zeugnis von dir ablegen, er wird dich verherrlichen. Und jetzt bitte ich dich, dass der Heilige Geist das tut. Ich bitte dich jetzt wirklich, dass dieser Mensch erkennen kann, warum du am Kreuz gestorben bist. Wissen Sie, was passiert? Ja, das wissen Sie jetzt wahrscheinlich schon. Der Mensch wird hundertprozentig begreifen, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, ganz sicher. Weil es Jesus versprochen hat. Auch hier wieder, das ist natürlich kein Grund, dass er sich bekehrt. Keine Garantie, weil er kann alles verstehen. Ich bin ein Sünder, er kann verstehen, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben und er will sich trotzdem nicht bekehren. Aber er hat eine reelle Chance, weil er alles vom Heiligen Geist geprägt verstanden hat. Aber dafür müssen wir beten. Dann zeige ich Ihnen meine Lieblingsverheißung im Blick aufs missionarische Gebet. Haben Sie in Ihrem Kreis, in Ihrer Gemeinde Leute, die einmal mit Jesus unterwegs waren, also die sich bekehrt haben, die wiedergeboren waren und dann von Jesus weggekommen sind? Haben Sie solche Leute? Schon, hat jede Gemeinde. Okay, jetzt zeige ich Ihnen eine ganz fantastische Verheißung, mit der müssen Sie beten. 1. Johannes 5, Vers 16. Die Bibel sagt hier, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht. Leider steht hier Bruder. Ich fände es toll, wenn hier Mensch stehen würde, wenn jemand einen Menschen sündigen sieht, weil dann hätten wir eine universale Gebetsverheißung. Aber leider steht hier Bruder oder Schwester natürlich. Also, wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester sündigen sieht. Das Verb sündigen steht in einer Durativform im griechischen Satz. Das heißt, er hat nicht nur einmal gesündigt und da und hat wieder Buße getan, sondern er hat in der Sünde verharrt und zwar so lange, bis er eben wirklich das geistliche Leben verloren hat. Das steht in diesem Text. Das werden Sie dann gleich noch sehen, wenn die Lösung kommt. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, also er ist weggekommen. Dann gibt es eine Einschränkung, eine Sünde nicht zum Tode, da ist wahrscheinlich die Lästerung gegen den Heiligen Geist gemeint. Aber jetzt müssen Sie keine Angst haben. Jesus setzt natürlich alles dran, dass der Mensch nur nicht den Heiligen Geist lästert, weil dann gibt es keine Chance mehr. Und von daher müssen wir nicht dauernd Angst haben, der Mensch hat vielleicht den Heiligen Geist gelästert. Ja, das ist möglich, aber ich bin zutiefst überzeugt, das passiert nur in den aller seltensten Fällen. Das können wir fast vergessen, dieser Einschub. Aber natürlich steht er hier in der Bibel, weil die Bibel ja vollkommen ist. Verständlich? Aber gleich wieder vergessen. Also, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode. Und jetzt kommt der nächste Satz. So mag er beten. Der den Bruder sündigen sieht, soll jetzt beten. Und es kommt die Verheißung. Und Gott wird ihm das Leben geben. Hier steht im Griechischen Zoe, das bedeutet das geistliche Leben. Das heißt, dieser Mensch wird sich früher oder später wieder neu für Jesus entscheiden und das geistliche Leben bekommen, wenn wir für ihn beten. Ha, ich weiß schon, was Sie denken. Sie denken, wo ist da der freie Wille? Man kann der Mensch dann gar nichts mehr anderes tun. Tut mir leid, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich habe hier nur eine absolute Verheißung. Es gibt keine Einschränkung, außer die Einschränkung einer Sünde nicht zum Tode. Das müssen Sie zugeben. Es soll eine Ermutigung sein. Wir beten in unserer Gemeinde schon seit vielen Jahren regelmäßig für diese Menschen. Und wir erleben immer wieder, wie Leute zurückkehren zu Jesus. Das soll wirklich eine Ermutigung sein. Sie können diese Bibelstelle wirklich nach Hause nehmen, studieren. Und lieber Jakob, wenn du zu einem anderen Ergebnis kommst, kannst du mir das sagen. Aber es ist eine absolute Verheißung. Und mit dieser Verheißung dürfen wir beten und zuversichtlich sein und glauben, dass das wirklich geschieht. Sind Sie noch bei mir? Also, wir können im Glauben beten, wenn wir eine Verheißung haben in der Bibel. Aber jetzt wird es noch etwas schwieriger. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir manchmal auch eine Verheißung bekommen, direkt durch den Heiligen Geist. Also es gibt Situationen, da beten wir für etwas, wir haben aber keine Verheißung in der Bibel. Es gibt keine Bibelstelle, die wirklich in diese Situation hineinpasst, aber während wir beten, schenkt uns der Heilige Geist wie eine Verheißung ins Herz. Er sagt, dieses Gebet will ich erhören. Ich zeige Ihnen nochmals eine Bibelstelle, die wir in diesen Tagen schon angeschaut haben. Römer 8, Vers 26 und 27. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Darüber haben wir am Montag nachgedacht. Ich habe gesagt, der Heilige Geist muss in und durch uns beten. Und jetzt geht es um heute. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Das ist unser Problem. Wir haben keine Verheißung. Wir kennen nicht genau den Willen Gottes, wie sich's gebührt. Und jetzt kommt die Lösung. Sondern der Geist selbst vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzer, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Und jetzt kommt's, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Also es kann sein, dass ich für irgendetwas bete und plötzlich zeigt mir der Heilige Geist, das möchte ich geben. Ich zeige Ihnen auch das an zwei Beispielen. Wenn wir für kranke Menschen beten, ich gehe davon aus, dass Sie mit mir einig sind, haben wir keine Verheißung in der Bibel, dass jeder Mensch gesund wird. Einverstanden? Hundertprozentig. Es gibt leider keine Verheißung, dass Gott jeden Menschen heilt. Das heißt also, wenn wir für kranke Menschen beten, beten wir normalerweise, Herr Jesus Christus, wenn es deinem Willen entspricht, dann heile diesen Menschen. Aber nicht unser Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Herr Jesus, wir wissen es nicht, was du da vorhast. Das ist das Normale. Aber es kann passieren, dass wir für einen kranken Menschen beten und plötzlich zeigt der Heilige Geist dem Beter, dieser Mensch wird gesund. Und jetzt muss man nicht mehr sagen, Herr, wenn es deinem Willen geschieht, sondern jetzt kann man wirklich im Glauben beten. Ich zeige Ihnen ein Beispiel in der Bibel. Apostelgeschichte Kapitel 2. Petrus und Johannes gehen zum Tempel. Vor dieser Tempelpforte liegt ja oder sitzt dieser Gelähmte. Und jetzt ist es ja interessant, wie Petrus handelt. Er geht ja nicht zu diesem Gelähmten und sagt, hör mal, du bist wirklich ein ganz armer Kerl. Komm, wir beten einmal miteinander. Herr Jesus, wenn es deinem Willen entspricht, dann heile diesen Menschen. Macht Petrus nicht. Sondern er sagt zu diesem Gelähmten, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu steh auf und geh. Und der Kerl steht auf und springt in der Weltgeschichte herum. Verstehen Sie, das konnte Petrus nicht immer. Petrus hätte nicht ins Krankenhaus gehen können und bei jedem Kranken hätte ihn geheilt. Aber in dieser Situation wusste Petrus durch das Wirken des Heiligen Geistes, hat ja kein Wort aus der Bibel, aber er wusste durch das Wirken des Heiligen Geistes, dieser Mensch wird gesund und ich soll jetzt für ihn beten. Ich denke an einen Missionar in Australien, er arbeitet vor allem unter Drogenabhängigen. Und in seiner Arbeit betet er recht oft für Kranke. Und er hat erzählt, meistens weiß er nicht, ob Gott ihn gesund machen will oder nicht. Das heißt, meistens betet er einfach so, Herr Jesus, wenn es deinem Willen entspricht, dann bitte ich dich, heile diesen Menschen. Aber ich weiß es nicht, dein Wille soll geschehen. Aber er sagt, es gibt hin und wieder Situationen, da betet er für einen Kranken und er weiß, dieser Mensch wird gesund. Und jetzt betet er das Gebet des Glaubens und der Mensch wird gesund. Ich hatte dieses Seminar in einer Gemeinde der Schweiz gehalten. Dann hat ein Pastor uns erzählt, sie wurden geholt von einem Kranken für das Ältestengebet. Wir haben darüber in diesen Tagen ganz kurz am Rande schon geredet. Also Jakobus 5. Und sie kamen zusammen, die Ältesten, die kranke Person. Und dann haben sie miteinander geredet. Und während sie so geredet hatten, hatten alle Anwesenden, inklusive der kranke Person, den Eindruck, dass sie nicht für Gesundheit, nicht für Heilung beten sollen, sondern sollen dafür beten, dass die kranke Person im Frieden sterben kann. Das ist schon ein bisschen mutig. Und da haben die das wirklich gemacht. Die Kranke war einverstanden, die kranke Person. Kurze Zeit später ist die Frau im Frieden gestorben. Das Gebet des Glaubens. Also der Heilige Geist kann uns unter Umständen zeigen, was er geben möchte. Ich zeige es Ihnen noch an einem zweiten Beispiel. Wenn wir für einen Menschen konkret beten, dass er sich bekehrt, also jemand, der noch nie gläubig gewesen ist, das haben wir ja vorher gesehen, dort ist es anders. Aber wenn wir für jemanden beten, der noch nie auf dem Weg mit Jesus war, haben wir leider keine Verheißung, dass dieser Mensch sich ganz sicher bekehren will. Tut mir leid, haben wir leider nicht. Das ist die Grenze des missionarischen Gebetes. Gott erhört unsere Gebete, aber wenn der Mensch immer Nein sagt, können wir beten, 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 er sagt immer noch Nein. Also wir haben keine hundertprozentige Verheißung, wenn wir für einen Menschen beten, für einen bestimmten Menschen, dass er sich bekehrt. Wenn Sie jetzt sagen, ja, es steht doch in der Bibel, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, muss ich Ihnen sagen, das ist keine Verheißung. Das ist der erklärte Wille Gottes. Grundsätzlich will er das, aber es ist keine Verheißung. Eine Verheißung wäre es, wenn es dort stehen würde, Gott macht, dass alle gerettet werden. Das wäre eine Verheißung. Also wir haben keine Verheißung. Und jetzt sage ich etwas ganz Bitteres für die Eltern. Aber ich muss Ihnen diesen Zahn ziehen, weil es einfach nicht biblisch ist. Sie haben keine Verheißung, dass Ihre Kinder sich bekehren. Tut mir leid, Sie haben wirklich keine. Jetzt sagen Bibelkenner, Moment mal. In Apostelgeschichte Kapitel 16 sagt doch die Bibel, glaube und du und dein Haus werden gerettet werden. Das ist doch eine klare Verheißung. Ja, das ist richtig. Das hat Paulus dem Kerkermeister gesagt. Und jetzt stellt sich die große Frage, gilt diese Verheißung nur dem Kerkermeister oder gilt sie allen Christen zu allen Zeiten? Das ist jetzt die Frage. Und ich bin zutiefst überzeugt, sie gilt nur dem Kerkermeister. Sie gilt nicht allen Christen zu allen Zeiten. Und ich erkläre Ihnen, warum. Schauen Sie mal, wenn wir schwierige Bibelstellen haben, müssen wir sie mit eindeutigen Bibelstellen auslegen. Sie gehen alle davon aus, die Bibel hat keine Widersprüche. Also haben wir schwierige Bibelstellen und jetzt müssen wir die Bibelstellen, die schwierig sind, mit klaren, eindeutigen Bibelstellen auslegen. Das machen wir jetzt. In diesem Haus, also wenn Paulus sagt, glaube und du und dein Haus werden gerettet werden, müssen Sie zugeben, das Haus waren ja nicht nur die Kinder, sondern auch die Ehefrau. Einverstanden? Und natürlich auch noch die Knechte und die Mägde, aber auf jeden Fall die Ehefrau. Und jetzt gibt es eine klare Bibelstelle, dass wir keine Verheißung haben, dass die Ehefrau oder der Ehemann sich bekehrt. Kennen Sie 1. Korintherbrief Kapitel 7? Das ist die Situation, gläubiger Mann, ungläubige Frau, ungläubiger Mann. Und zwar nicht deswegen, weil der Gläubige einen Ungläubigen geheiratet hat. Das ist die größte Dummheit, die sie tun können. Sondern sie sind beide ungläubig gewesen und dann im Laufe der Ehe hat sich der eine bekehrt. Und jetzt sind sie in der Situation, gläubiger Mann, ungläubige Frau, ungläubiger Mann. Und dann sagt Paulus, wenn der ungläubige Teil dich als Gläubiger bei sich behalten will, dann bleibe. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Wenn der Ungläubige dich aber wegschickt, bist du frei. Dann musst du nicht beim Ungläubigen bleiben. Warum? Die Begründung ist, es ist ja nicht sicher, ob du als Frau deinen Mann zu Christus führen kannst oder ob du als Mann deiner Frau zum Glauben verhelfen kannst. Hier haben wir es. Paulus sagt, wir haben keine Verheißung. Du kannst es nie wissen und darum bist du frei. Und aufgrund dieser Bibelstelle ist es klar, dass diese Bibelstelle nicht grundsätzlich allen Christen gilt, sondern eben nur dem Kerkermeister damals. Also genauso wenig, wie wir sicher sein können, dass die Frau oder der Mann zum Glauben kommt, genauso wenig können wir sein, dass die Kinder zum Glauben kommen. Jetzt klingt das zunächst einmal sehr unbarmherzig, aber ich sage Ihnen, es ist sehr barmherzig. Stellen Sie sich einmal vor, wir hätten eine klare Verheißung und Ihre Kinder bekehren sich nicht. Ja, dann müssen Sie doch Ihren Glauben in Frage stellen. Dann müssen Sie sagen, ja, dann ist irgendetwas verkehrt in meinem Leben, oder? Also wir haben keine Verheißung. Ist das verständlich? Sie müssen ja sagen, es geht nichts anderes, tut mir leid. Aber es ist so. Aber jetzt kommt das Schöne. Jetzt kann es sein, dass ich für einen ganz bestimmten Menschen bete und während ich bete, bekomme ich plötzlich die innere Verheißung, Gott will dieses Gebet erhören, der Mensch kommt zum Glauben. Und jetzt kann ich im Glauben beten. Das ist möglich. In einem solchen Seminar erzählt bei der Fragerunde ein Vater, er sagt, er hatte zwei ungläubige Söhne und er hat, wie das Väter natürlich machen, er hat für seine Söhne gebetet, dass sie sich bekehren. Und während er betete, plötzlich hat er den Eindruck, er hat eine Verheißung. Hat er plötzlich den Eindruck, jawohl, meine Kinder bekehren sich, ganz sicher. Ich habe ihn gefragt, was er gemacht hat. Dann hat er gesagt, ich habe weiter gebetet, dass sie sich bekehren. Dann habe ich gefragt, was ist dann passiert? Dann sagt er, kurze Zeit später haben sich beide für Jesus Christus entschieden. Also, wir können das Gebet des Glaubens beten, wenn wir eine Verheißung haben. Und das ist möglich auf der einen Seite, wenn wir eine Verheißung in der Bibel haben, schwarz auf weiß, oder manchmal auch durch das Wirken des Heiligen Geistes. Jetzt sage ich Ihnen natürlich ganz ehrlich, ich habe es lieber, wenn ich eine Verheißung in der Bibel habe, weil dann habe ich schwarz auf weiß. Wenn ich nur eine Verheißung habe durch den Heiligen Geist, dann besteht ja immer ein bisschen die Gefahr, man könnte sich auch täuschen. Und ich sage Ihnen, das ist auch möglich. Ich habe Menschen kennengelernt, die hatten so intensiv für eine Sache gebetet und die hatten so einen riesigen Wunsch, dass das geschieht, dass sie plötzlich den Eindruck hatten, das ist eine Verheißung, aber es war eigentlich nur ihr Wunsch. Das ist ein bisschen das Problem, wenn wir auf das Reden des Heiligen Geistes hören. Aber wir wollen ja im Glauben vorwärts kommen, oder? Ich denke, Sie wollen doch im Glauben wachsen. Da möchte ich Sie, ich habe es in diesen Tagen schon mal gesagt, ich ermutige Sie zu experimentieren. Die Beziehung mit Jesus, die Beziehungsfragen, dann irren Sie sich halt einmal. Aber irgendwann werden Sie immer mehr auch die Stimme von Jesus wirklich hören und immer klarer verstehen. Also von daher experimentieren Sie. Und jetzt komme ich zur zweiten Stelle, Markus 11. Jesus sagt, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Das heißt, nur wenn wir eine Verheißung haben, in der Bibel oder durch den Heiligen Geist, können wir im Glauben beten. Ist das angekommen? Nur wenn wir eine Verheißung haben in der Bibel, können wir im Glauben beten. Und hier irren sich meiner Meinung nach die charismatischen Leute, also natürlich nicht alle, aber manche. Die haben nämlich den Eindruck, dass man durch den Glauben Gott irgendwohin manipulieren kann. Wenn ich nur genügend glaube, wenn ich nur fest glaube, dann werde ich Gott genau dorthin bringen. Soll ich Ihnen sagen, das ist nicht biblischer Glaube, das ist meiner Meinung nach eigentlich magisches Denken. Wenn ich Gott versuche, mit meinem Glauben zu etwas hinzubringen, wo ich gar nicht weiß, was Gott will. Das ist magisches Denken. Also wir können nur glauben, im Glauben beten, wenn wir eine Verheißung haben. Übrigens, ich möchte da gerade auch uns in Frage stellen, auch wir kennen das. Sie kennen doch Situationen, man stellt 30 Stühle. Kennen Sie das? Und dann kommen genau 30 Leute. Und dann sagt man manchmal so ein bisschen salopp, oh, wir hätten 40 Stühle stellen sollen, dann wären 40 Leute gekommen. Nein, Sie hätten auch 40 Stühle stellen können, es wären nur 30 gekommen. Außer am Nachmittag hätte Ihnen Jesus gesagt, Sie müssen 40 Stühle stellen. Wenn Sie jetzt nur 30 gestellt haben, sind Sie natürlich ungehorsam gewesen und haben nicht im Glauben gehandelt. Ist das verständlich? Aber hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht ins magische Denken hineinkommen. Sie können nur im Glauben beten, wenn Sie eine Verheißung haben. Aber wenn Sie das haben, dann sollten Sie Jakobus 1, Vers 6 beachten. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfange. Im Glauben beten heißt jetzt, dass ich mit dieser Verheißung bete. Unabhängig meiner Gefühle. Dass ich einfach sage, Herr Jesus Christus, du hast das hier versprochen und ich lasse jetzt nicht los, bis ich es bekomme. Obwohl ich negative Gefühle habe. Sie können noch das tun, was der Vater da in dieser Geschichte gemacht hat. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, aber ich bleibe dran. Ich lasse nicht los, ich habe hier eine Verheißung. Ich habe gestern schon von Georg Müller geredet, dem Waisenhauser Vater aus Bristol. Wenn er ein wichtiges Gebetsanliegen hatte, dann hat er manchmal einige Tage in der Bibel nach einer entsprechenden Verheißung gesucht. Und wenn er die Verheißung gehabt hat, dann hat er mit offener Bibel gebetet, hat seinen Finger auf diese Stelle gelegt, hat gesagt, Herr Jesus, ich lasse nicht los, bis du das erfüllst, was du hier versprochen hast. Unabhängig meiner Gefühle, ob ich schwanke oder irgendwie, ich halte einfach fest. Ist das verständlich? Das heißt im Glauben beten. Das heißt also mit anderen Worten, in vielen Fällen werden wir nicht das Gebet des Glaubens beten, aber wir machen alles absolut richtig und wir gehen durch andere Türen hindurch. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Gut, ich möchte Ihnen noch ganz kurz das Gebet im Namen Jesu erklären, was das noch bedeutet. Vielleicht noch gut, auch wegen gestern. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 14 mehrmals, wir sollen im Namen Jesu beten. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Nun wissen Sie, vor allem im angelsächsischen Bereich, dass viele Christen dort zum Vater im Himmel beten. Also sie sagen, Vater im Himmel, und dann kommen die Gebetsanliegen und dann schließen sie das Gebet und sagen, wir beten im Namen Jesu. We pray in the name of Jesus. Genau. Die Russendeutschen sagen manchmal, wir beten im Namen vom Vater, Sohn und Heiligen Geist. Das habe ich schon gemerkt. Das ist hier natürlich nicht gemeint. Sie können diese Floskel sagen und Sie beten deswegen noch lange nicht im Namen Jesu. Und Sie können diese Floskel im Namen Jesu weglassen und Sie beten im Namen Jesu. Was heißt im Namen Jesu beten? Im Namen Jesu beten heißt, ich bete genau für die Dinge, für die auch Jesus beten würde, wenn er jetzt auf dieser Erde wäre. Also wir sollten nicht einfach irgendwo drauf losbeten, sondern wir sollten immer wieder überlegen, wenn Jesus jetzt hier wäre, wofür würde er beten? Und genau für diese Anliegen sollten wir auch beten, für die auch Jesus beten würde. Das heißt im Namen Jesu beten. Also im Grunde genommen genau das, was ich vorhin gesagt habe, nach dem Willen Gottes beten. Aber jetzt bedeutet im Namen Jesu beten noch etwas anderes. Es bedeutet nämlich, dass ich nicht in meinem eigenen Namen zum Thron Gottes komme, sondern eben im Namen Jesu. Und ich möchte Ihnen das anhand des Schecks einmal zeigen. Leider gibt es heute kaum mehr Schecks, aber früher gab es Schecks. Wissen Sie noch, was Schecks waren? Ich konnte einen Scheck ausfüllen und dann konnte der ihn einlösen auf der Bank. Also das war noch Oldie-Zeit, gibt es glaube ich immer noch, aber nur noch sehr vereinzelt. Aber es ist ein gutes Bild, darum gebrauche ich es auch heute noch. Stellen Sie sich einmal vor, ich würde in Barntrupp auf eine Bank gehen. Ich käme zum Kassier, würde sagen, bitte geben Sie mir 5 Euro. Der Kassier würde fragen, haben Sie ein Konto auf unserer Bank? Ich sage, nein, ich habe keines. Dann würde der Kassier sagen, dann gibt es kein Geld. Ich würde sagen, hören Sie mal, es sind nur 5 Euro. Also Sie und die Bank, Sie sind wirklich unglaublich reich. Also 5 Euro ist ja nichts, Sie könnten mir doch die 5 Euro geben. Bekomme ich sie? Nein, ich bekomme sie nicht. Jetzt stellen Sie einmal vor, da wäre ein Geschäftsmann, der würde meine Arbeit sehen, der wäre total begeistert und würde sagen, Herr Rabli, ich bin so froh über das, was Sie tun, ich möchte Ihre Arbeit großzügig unterstützen. Und jetzt zückt er das Scheckheft und schreibt, zahlen Sie an Beat Abri die Summe von 100.000 Euro. Und jetzt gehe ich wieder zu dieser Bank mit diesem Scheck. Und soll ich Ihnen sagen, ich bekomme garantiert das Geld. Spielt keine Rolle, ob ich so einen hübschen Anzug anhabe oder ob ich in zerschlissenen Jeans komme. Ich bekomme auf jeden Fall das Geld. Warum? Weil ich nicht in meinem Namen zur Bank gegangen bin, sondern im Namen dieses Geschäftsmanns. Und der hat mehr als genug Geld auf dem Konto. Und das ist genau das, was es heißt im Namen Jesu beten. Wir kommen zum lebendigen Gott und wir sind uns bewusst, wir haben eigentlich nichts verdient. Wir sind alle Sünder. Die Besten unter uns haben die Hölle verdient, aber nicht eine Gebetserhörung. Aber jetzt kommen wir nicht in unserem eigenen Namen, sondern Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat uns erlöst, wir sind gerecht geworden und auf seinem Konto ist mehr als genug Geld. Und jetzt komme ich mit diesem Scheck im Namen Jesu und hole das ab, was er mir, was er mir eigentlich geben möchte. Ist das verständlich? Ich zeige das an einem Beispiel. Ich habe das gelesen irgendwo. Da war ein Mann, der ging zu seinem Seelsorger. Und dann sagt er ihm, hören Sie mal, ich habe ein Gebetsanliegen. Dafür bete ich schon so unendlich lang. Und ich bin sicher, es entspricht dem Willen Gottes. Aber ich bekomme es nicht. Und ich weiß eigentlich auch nicht, warum ich es nicht bekomme. Ich bin schon 30 Jahre auf dem Weg mit Jesus. Ich bin seit 25 Jahren in der Gemeinde. Seit 20 Jahren arbeite ich mit und seit vielen Jahren bin ich Ältester. Und ich bekomme trotzdem diese Gebetserhörung nicht. Wissen Sie, was das Problem ist? Er ist in seinem eigenen Namen zum Thron Gottes gekommen. Hat den Eindruck gehabt, ich habe es doch verdient, ich bin schließlich Christ. Ich habe es doch verdient, ich bin schon lange in der Gemeinde, ich arbeite mit, ich bin sogar Ältester. Er ist in seinem eigenen Namen gekommen und darum hat er nichts bekommen. Also hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu Gott kommen und sagen, wir haben eigentlich einen Anspruch wegen unseres guten Lebens. Und jetzt merken Sie, das ist noch wichtig im Vergleich zu gestern. Erinnern Sie sich? Gestern habe ich gesagt, es ist wichtig, dass wir die Gebote halten und tun, was Gott wohlgefällig ist. Das heißt, dass unser Leben eben so weit wie möglich wirklich stimmt. Aber sogar wenn wir wirklich konsequent mit Jesus leben, haben wir immer noch nichts verdient. Und mit dieser Haltung sollen wir kommen und das befreit auch. Vielleicht haben Sie das schon mal erlebt. Sie haben um etwas ganz, ganz Wichtiges und Großes gebetet. Haben Sie das schon mal gemacht? So richtig etwas Großes. Also wo Sie gedacht haben, wow, wenn Gott das schenken würde, das wäre gewaltig. Und wenn Sie für etwas ganz Großes beten, kommt sofort der Teufel. Und was sagt er? Er sagt, was? Du erwartest, dass Gott so ein großes Gebet hört. Schau doch mal dein Leben an. Schau doch mal an, was du für ein armes Würstchen bist. Überleg doch einmal. Nein, nein. Also Gott erhört bestimmt nicht ein solches Gebet. Und wenn Sie jetzt im eigenen Namen zu Gott gekommen sind, werden Sie sagen, ja, das stimmt. Und Sie ziehen sich zurück. Wenn Sie im Namen Jesu kommen, dann sagen Sie, ja, es stimmt, aber ich komme nicht in meinem Namen, sondern im Namen Jesu, da ist genug drauf, Herr Jesus, ich erwarte es. Ich erlebe manchmal, dass Leute auf mich zukommen und mich bitten, für sie zu beten, für ein bestimmtes Anliegen von ihnen zu beten. Verstehen Sie mich bitte recht, ich finde das gut. Wir sollen füreinander beten, selbstverständlich. Aber ich werde den Eindruck manchmal nicht ganz los, dass die Leute den Eindruck haben, wenn ich für das gleiche Anliegen beten würde wie sie, würde es Gott wahrscheinlich erhören. Und diese Menschen haben noch nicht verstanden, dass sie nicht in ihrem eigenen Namen zu Gott kommen sollen, sondern im Namen Jesu. Verstehen Sie, wenn ich in meinem Namen zum Thron Gottes komme, können Sie glatt vergessen, bekomme ich nichts. Aber wenn ich im Namen Jesu gehe, dann bekomme ich viel. Und das ist genau dasselbe bei Ihnen. Wenn Sie in Ihrem Namen kommen, klar, Sie sind jammervoll, ich auch. Sie sind ein armes Würzchen, ich auch. Sie verstehen mich schon. Es ist so. Aber wenn Sie jetzt im Namen Jesus kommen, dann werden Sie großartige Dinge erleben, weil er genügend auf dem Konto hat. Das war das, was ich Ihnen jetzt einfach mal heute noch mitgeben wollte. Ich schlage vor, dass wir es gleich machen wie auch am Montagabend, dass wir jetzt die Möglichkeit geben zu rückfragen. Wir werden ein Lied singen. Es gibt ein wunderbares Lied, das haben wir noch nicht gesungen. Welch ein Freund ist unser Jesus? Die erste Strophe. Achten Sie auf die Strophe, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden mit unserem Gebet. Ich finde es ein klasse Lied für das missionarische Gebet. Darf ich bitten, die Pianistin, genau, Nummer irgendwo. Genau, ihr wisst es schon. 189. Und dann dürfen Sie Fragen stellen zu heute Abend, aber auch zum ganzen Seminar oder auch Fragen, die ich jetzt nicht beantwortet habe. Jetzt ist wirklich Schluss. Also jetzt kann ich nicht mehr sagen, ich werde es morgen beantworten. Und ich werde versuchen zu antworten. Vielleicht kann ich es nicht, werde ich auch sagen. Weil es keine Antwort gibt oder weil ich sie nicht weiß. Und ich möchte Sie noch einmal ermutigen, das haben Sie am Montag gemerkt, übrigens am Montag waren keine schwierigen Fragen, es waren eigentlich alles keine schwierigen Fragen, aber die wirklich schwierigen Fragen, wo man sich nicht getraut, sie zu stellen, das wären eigentlich die spannenden Fragen, ich sage es Ihnen. Und Sie sind nicht der Einzige, der diese Fragen hat, aber vielleicht haben Sie Mut, sie zu stellen.